Ich finde es cool, was ihr als Gen Z, sage ich jetzt mal, euch herausgenommen habt, einfach so ein bisschen mehr die Dinge zeigen zu dürfen und halt sich nicht irgendwie einzukriechen und zu sagen, ach nee, ich muss jetzt irgendwie gerade mal strong sein oder, ne, sondern halt einfach das zu zeigen, wie es ist. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Sache.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.
Du tust ja nur so, als ob du das so fühlst. Diese Aussage kommt entweder von jemandem, der eure Gefühle nicht ernst nimmt und vielleicht sogar etwas gaslightet, oder von jemandem zu einem Schauspieler oder einer Schauspielerin. Kevin Wahlbrink ist freier Theaterpädagoge aus Bochum und heute bei uns zu Gast. Kevin, wie kann man am besten Freude zeigen? Hast du direkt eine Übung im Kopf?
Ja, erstmal cool, dass ich hier sein darf. Ich freue mich. Eine Übung, wo ich mich freuen könnte. Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht als Anfang, ich verstehe meinen Job auch selbst immer so ein bisschen als noch Animateur. Also ich finde, meine Aufgabe ist auch immer so ein bisschen gute Laune weiterzugeben und zu vermitteln. Das Erste, was mir so einfallen würde, wäre so eine Impro-Übung. Man könnte zum Beispiel auf dem Boden vier Kästchen einzeichnen. Auf der einen ist man dann vielleicht sauer, auf der anderen ist man irgendwie aufgeregt, auf der dritten ist man verliebt und auf der vierten ist man dann todesglücklich. Und dann ist die Frage, wie stelle ich eigentlich dieses Glücklichsein dar? Dazu gehören ja irgendwie zumindest zwei Sachen, einmal das Gesicht natürlich und dann irgendwie auch noch der Körper. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das überall immer das Gleiche ist. Also wenn ich froh bin, dann lache ich einfach manchmal sehr, sehr viel. Manchmal bin ich auch so glücklich, dass ich anfange zu weinen. Also, von daher ist es, glaube ich, immer so ein bisschen die Frage, wie man das dann präsentiert. Aber ich glaube, es gibt schon so, gerade was so glücklich angeht oder happy, so universelle Zeichen, dass man glücklich sein kann. Vielleicht das erstmal so als erster Impuls.
Yay. Vielen Dank für deine erste Einordnung, Kevin. Aber auch nun mehr zu dir. Magst du dich auch nochmals vorstellen?
Ja, gerne. Ja, ich bin Kevin Walbring. Ich habe eigentlich Geschichte und Deutsch studiert. Ich habe eigentlich auch so einen Doppelmaster gemacht. Ich hatte ursprünglich immer den Plan, ins Lehramt zu gehen. Ah ja, ich vielleicht vorhin, was auch noch wichtig wäre, ich bin übrigens 32 Jahre alt. Ich komme gebürtig aus dem Münsterland. Und meine ganze Familie war immer sehr, sehr musikalisch. Also meine gesamte Familie spielt also zwei, drei Instrumente und mir ist das so ein bisschen fern geblieben, deswegen blieb mir eigentlich nur das Theater. Und ich hatte das immer schon so ein bisschen hobbymäßig gemacht und hatte immer so ein bisschen so die Idee, da irgendwie was zu machen und bin dann mehr oder minder so ein bisschen reingerutscht eigentlich nur. Ich habe dann, nachdem ich jetzt sehr, sehr lange als freier Theaterpädagoge gearbeitet habe, auch die Ausbildung immer mal gemacht, weil Theaterpädagoge ist wirklich kein geschützter Begriff, also ist so ein bisschen wie TätowiererInnen oder so. Das heißt, in dem Moment, in dem ich mit irgendwelchen Menschen irgendwas Theatrales auf der Bühne mache, wenn es jetzt Kids oder alte Menschen sind, ist im Prinzip egal, kann ich mich Theaterpädagogin schimpfen. Es gibt aber auch eine Ausbildung, die kann ich auch immer empfehlen, die macht sehr viel Spaß. Ich habe die in Essen gemacht. Und jetzt arbeite ich seit 3 Jahren bei den Ruhrfestspielen. Das ist ein sehr, sehr großes Theaterfestival in Recklinghausen. Ja, also kann ich auch direkt ein kleines bisschen Werbung machen. Ab 1. Mai beginnt die Spielzeit. Guckt mal nach, vielleicht findet ihr irgendwelche coolen Theaterstücke oder Mitmachprogramme. Genau, und seit diesem Jahr bin ich Angestellter bei den Ruhrfestspielen. Also ich arbeite da nicht mehr als freier Theaterpädagoge, sondern bin jetzt quasi ein bisschen fester im Sattel. Hat Vor- und Nachteile, aber ich finde es bis jetzt ganz cool.
Sehr, sehr cool. Das klingt auch richtig toll. Ich bin mir sicher, du spürst da auch ganz viele Gefühle bei,
Das ist
worum es
wohl
dir auch heute
richtig, ja.
gehen soll. Gefühle sind ja auch generell so etwas sehr Persönliches und auch was voll Intimes. Also es kann auch sehr schnell sehr intim werden. Was glaubst du, wie könnten SchauspielerInnen diese Hemmschwelle so ein bisschen abbauen, um sich auch so, ja, in Anführungsstrichen verwundbar zeigen zu können?
Ja, ich finde, das ist immer so eine schwierige Sache, weil es gibt, glaube ich, einfach da so eine große. So ein großer Unterschied, so eine große Diversität zwischen uns allen Menschen. Also wie weit bin ich bereit, Gefühle zu zeigen, erstmal so grundsätzlich. Ich glaube, ich persönlich bin da ein recht offener Typ. Das hilft mir dann vielleicht auch so ein bisschen beim Spielen. Es gibt aber auch natürlich verschiedene Methoden, wie man das irgendwie versuchen kann, Leuten beizubringen. Also es gibt so, jetzt ohne ein bisschen zu viel Name-Dropping zu betreiben, so einen klassischen Stanislavski-Ansatz, der im Prinzip so aus einem naturalistischen Theater kommt, der sagt dann halt, das, was du da halt auf der Bühne präsentierst, das musst du auch wirklich fühlen. Da gibt es so ein altes Beispiel, wie er sagt, im Prinzip zu einer Schauspielerin sagt, ja, da vorne im Vorhang ist eine Nadel, wenn du die nicht findest, dann wirst du rausgeschmissen. Und es gibt in diesem Vorhang keine Nadel. Und die Schauspielerin wird halt immer nervöser und nervöser und nervöser und findet diese Nadel halt im Vorhang nicht. Und was er halt natürlich dann haben wollte, ist diese Nervosität auf der Bühne, diese Angst und so weiter und so fort. Ich finde das immer sehr problematisch. Ich finde nicht, dass man unbedingt das fühlen muss, was man da präsentiert. Man kann aber immer so ein bisschen auf eigene Gefühle zurückarbeiten. Also ich habe das in meinem Beruf ganz häufig, dass ich halt auf der Bühne bin und ich finde was super mega todeswitzig. Und ich muss mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurückhalten, nicht einfach gerade loszuprusten und mich komplett wegzulachen. M mir hilft es dann zum Beispiel an traurige Sachen kurz zu denken. Ich habe so ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte als ich so ein ganz kleiner Junge war, hatte ich ein Kaninchen. Und das ist irgendwann, ja, jetzt wird es ein bisschen traurig. Ich habe das immer mal, oh Gott. Das ist sehr persönlich. Also wie gesagt, ich zeige jetzt Gefühle. Ich habe das tot im Stall gefunden. Und das ist halt eine Situation, wenn ich ganz schnell nicht lachen darf, dann denke ich zum Beispiel daran. Oder wenn ich auch ein bisschen mich in so eine traurige Situation hineinversetzen muss, dann kann ich das immer so als Schlüsselerlebnis nehmen, daran so ein bisschen zu denken. Das muss natürlich auch irgendwie ausgewogen sein. Ja? Man sollte jetzt nicht das schlimmste Erlebnis aller Zeiten dann im Kopf haben und auf der Bühne dann auf einmal ja, mies getriggert werden oder sonst. Das ist irgendwie auch nicht so Ziel der Sache. Aber das ist natürlich eine Möglichkeit. Also ich nehme Erinnerungen, ich nehme irgendwelche Dinge, die mir passiert sind, die ich erlebt habe und kann darauf so ein bisschen rekurrieren, darauf zurückgreifen. Die andere Art und Weise, die ich eigentlich viel wichtiger finde, ist, dass wenn wir mal drüber nachdenken, wir eigentlich alle durchgängig in irgendeiner Art und Weise spielen. Glaube ich zumindest. Also man kann das mit Sicherheit auch wissenschaftlich irgendwie jetzt so fundieren, so Bourdieu wäre jetzt so irgendwie ein Sozialwissenschaftler, so ein Französischer, der das so auf einer so einer größeren Ebene mal gedacht hat. Dann gibt es noch, ich überlege gerade, wie der gute Mensch heißt. Ah ja, Irving Goffman, der hat so ein Buch geschrieben, Wir spielen alle Theater. Das fasst es im Prinzip auch schon von der Idee zusammen. Ich versuche das mal so ein bisschen anhand eines Beispiels so ein bisschen klarer zu machen. Also ich bin 32 Jahre alt. Und wenn ich mit meinen Eltern rumhänge, dann bin ich schon noch ich, aber ich bin ein bisschen anders, als wenn ich jetzt mit meinen Friends irgendwie draußen unterwegs bin. Also ich glaube, im Alter weicht es vielleicht auch ein bisschen auf, so man kann dann immer ein bisschen entspannter werden. Aber auf der Arbeit bin ich auch nicht komplett so, wie ich vielleicht in bei meinen Peers bin. Das heißt, ich habe eh immer so eine kleine, ich muss mich immer ein kleines bisschen verstellen. Vielleicht bin ich auch bei meiner Partnerin noch mal anders und kann da noch mehr Gefühle zeigen, als ich das vielleicht, was ich bei einem Kassierer, einer Kassiererin an einer Rewe-Kasse oder sonst wo tun kann. Also ich glaube, diese Grundidee mit so ein bisschen mitzudenken, dass egal wo wir gerade sind, wir eh immer so ein bisschen Theater spielen oder so ein bisschen uns verändern, verstellen. Ich glaube, das kann helfen, auch das nachher auf der Bühne zu machen, weil wir sind eigentlich alle sehr erprobt darin und natürlich hilft es dann auch, auf solche Dinge irgendwie zu achten, so Kleinigkeiten, um sich so ein bisschen, ja, weiter verstellen zu können. Vielleicht das so als erste Idee.
Cool. Ja, du hattest ja gerade auch schon so ein bisschen erzählt, dass es so die Tricks gibt, irgendwie etwas vom eigenen Leben so ein bisschen einfließen zu lassen und sich davon ein bisschen leiten zu lassen. Was würdest du sagen, wie bewertest du diese Vermischung aus Private und Berufsleben? Du meinst ja gerade schon, du siehst es ein bisschen kritisch. Was glaubst du, welche Vorteile oder Gefahren sind da auch dabei?
Also, ich habe das großartige Glück, dass ich kein Schauspielerin bin. Also ich bin halt Theaterpädagoge. Das heißt, mein Job ist auf der anderen Seite so ein bisschen. Theaterpädagoginnen sind die Personen, die im Theater irgendwie alles machen und eigentlich nichts können. Also im positivsten Sinne meine ich das. Wir sind so ein bisschen hybrid die ganze Zeit überall unterwegs und machen alles. Das heißt aber, wir gucken auch überall immer mal rein. Wir sind ab und zu auch mal Darsteller, wir sind ab und zu auch mal SchauspielerInnen, wir sind aber auch Lageristen, wir sind auch OrganisatorInnen, wir machen auch Akquise und alles Mögliche irgendwie. Deswegen habe ich den großen Vorteil, wie du das vorhin auch bei unserem Vorgespräch gerade schon angemerkt hast, ich tanze auch so auf ganz vielen verschiedenen Hochzeiten. Was für mich cool ist, ich mag das vom Beruf her. Aber wenn ich jetzt davon ausgehen müsste, ich bin nur SchauspielerIn oder ich bin nur darstellende Person, das wäre für mich auf jeden Fall ein heftiger Job. Also finde das sehr bewundernswert, Personen, die das können und machen und auch wollen, vor allen Dingen. Weil ich glaube, das führt schnell dazu, dass sich da auch Dinge vermischen können. Also ich glaube, auch das darf man nicht zu überschätzen. Aber also wenn mein Job daraus besteht, ja, ein Schauspielerin hat jetzt nicht klassisch eine 40-Stunden-Woche, meistens sind die Proben erst so Nachmittag, Spätnachmittagsbereich. Es wird häufig abends gearbeitet, mit Sicherheit. Ich glaube, es gab da sogar mal eine Studie zu. Jetzt plaudere ich minimal aus dem Nähkästchen. Ich habe mal gelesen, aber da kann ich mich jetzt nirgendwo darauf berufen, dass die Alkoholikerinnenquote bei Schauspielern relativ hoch ist. Was, glaube ich, sowohl damit zu tun hat, was die für einen Beruf machen, aber auch was damit zu tun hat, zu welcher Uhrzeit sie die machen. Aber das ist, war eigentlich gar nicht eine Frage, sondern die Frage war, glaube ich, wie kann sich oder wo kann es gefährlich werden?
Ja.
Ich glaube, es kann da gefährlich werden, wo man wirklich mit eigenen, zum Beispiel Traumata spielt. Also es ist gerade so, wenn es so um Performance-Art geht, wo es dann darum geht, ich öffne mich selbst persönlich und privat auf der Bühne und wo es dann nicht mehr darum geht, ich versuche etwas nachzuspielen, nachzuzeichnen. Also gerade diese private Öffnung kann, glaube ich, auch sehr befreiend sein, kann auch sehr therapeutisch sein. Aber es ist, ich glaube, da gibt es gewisse Momente, wo es schon kippen kann und gefährlich werden kann. Also die meisten SchauspielerInnen, die ich kenne, das sind auch durchaus spezielle Menschen. Und das meine ich sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Also ich bewundere jeden und jede, die und der diesen Beruf für sich auserwählt hat. Das ist, ich finde es krass, ich finde es heftig. Weil man spielt halt mit dem, was eigentlich sehr privat ist. Und man arbeitet mit etwas, was durchaus sehr privat ist. Und natürlich ist der Schauspieler oder die Schauspielerin eher, finde ich, häufig ein Gefäß, was gefüllt wird durch eine Regisseurin, durch einen Dramaturgin, durch einen Text. Aber dennoch fließt es halt durch einen durch, wenn man in so einem sehr, vielleicht so leicht esoterischen Bild irgendwie bleiben will. Aber ich finde schon, dass das, ja, das ist was sehr, sehr Privates sein muss, um irgendwie authentisch zu sein.
Ja, das kann ich auch voll verstehen. Ich habe das Gefühl, so im Beruf Schauspielerin kommt immer so die direkte Frage, wenn man irgendwie erzählen sollte, dass man Schauspielerin ist, so dieses typische, okay, weine. Weine jetzt. Jetzt sofort. Gibt es einen Trick, wie man direkt weinen kann?
Also ich
Kommt da die
kenne
Zwiebel raus?
ja, es gibt, also ich weiß nicht, wie viel das noch genutzt wird aktuell, aber es gibt das ist so eine Flüssigkeit, die träufelt man sich ins Auge und dann fängt man an zu weinen. Das gibt zum Beispiel beim Film, wird das häufig gemacht. Man kann das natürlich aber auch sich selbst antrainieren, also diese klassische Augenlänge offen halten oder irgendwo hinstarren, das geht natürlich auch. Oder halt, wie wir es vorhin schon hatten, man versetzt sich in eine Situation, die man halt wirklich traurig findet und kriegt dann halt auch, ne, also ich weiß immer nicht genau, wie sehr das stimmt, aber ich habe so mein dumpfes Gefühl dazu ist, dass das schon nicht ganz, ganz unrichtig ist, dass wenn man sich halt an was Trauriges denkt, halt auch traurig aussieht. Und ne, das kann man ja vielleicht so in diese Richtung dann so nutzen. Aber auf Kontrolle weinen ist auch, glaube ich, vielleicht ist es gar nicht mehr so die Notwendigkeit, weil es ist ja eher dieses, ne, also wenn ich jetzt traurig sein will auf der Bühne, dann ist es nicht unbedingt vielleicht die Träne. Das ist ja so, dass das steht ja wohl relativ oben, würde ich sagen, in der Emotion Traurigkeit. Als erst mit traurig gucken, irgendwie verzweifelt sein. Ich glaube, das
Ja.
passt viel mehr. Ja, also ja. Aber es ist ein interessanter Punkt, weil es ist, glaube ich, so die Frage, wenn jemand weint, hätte ich immer, mein allererster Impuls wäre, okay, ich muss dieser Person jetzt irgendwie helfen, so. Ich muss jetzt irgendwie dein
Ja.
Taschentuch reichen. Ich muss sagen, hey, alles cool bei dir. Was brauchst du gerade? Aber ich glaube, um so Traurigkeit darzustellen, um das so auch mitfühlen zu machen und nicht auf so einer, ich muss jetzt helfen, ich muss irgendwas, na, so eine Reaktion hervorzurufen, ist vielleicht eher so dieses Weiche, dieses, ich weiß gerade nicht wohin, ich bin aufgeschmissen. Vielleicht so ein, ohne das jetzt, ne, böse zu meinen, so leicht depressiven Touch. Yeah, I don't know. Also ich glaube, da kann man ganz anders arbeiten.
Das hat ja auch viel mit Authentizität zu tun. Das hatten wir ja gerade auch schon ein bisschen. Wie kriegt man es denn hin, dass man Gefühle glaubwürdig schauspielert? Weil ich habe häufig das Gefühl, dass wenn man sich so vor allem Serien oder so Filme anguckt, dass die SchauspielerInnen Gefühle irgendwie so noch dramatischer darstellen, so wie, oh nein! Und dass das vielleicht nicht so krass realistisch ist. Also jetzt nicht unbedingt so, wie man das auch im echten Leben zeigen würde oder wie man im echten Leben auf eine ähnliche Situation reagieren würde. Wie kriegt man es dann trotzdem hin, irgendwie authentisch zu sein oder SchauspielerInnen dazu zu bewegen, ihre Gefühle in ihrer schauspielerischen Leistung auch authentisch wiederzuspiegeln?
Boah, das ist eine gute Frage. Also, um das ein bisschen aufzugreifen, das ist sehr persönliche Meinung, dass ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass es so einen Unterschied gibt zwischen so SchauspielerInnen, die halt im Film spielen oder in Serien und dann noch Personen, die im Theater spielen. Ich glaube, da wird auch manchmal was anderes gefordert. Also, weil es natürlich im Theater so was Konzentriertes ist, ne? Also, was weiß ich, wir spielen 40 Minuten bis 6 Stunden teilweise am Stück. Und da muss natürlich anders agiert werden. Da gibt es keinen Schnitt, da gibt es keinen Cut, da gibt es keinen Zoom und so weiter. Da muss irgendwie anders agiert werden. Und da muss es manchmal halt, im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen theatraler vielleicht sein. Authentizität ist so ein schwieriger Punkt, weil der irgendwie ist ja so ein bisschen die Frage, was nimmt so die EmpfängerInnen als authentisch wahr? Kannst du noch mal die Frage genau stellen? Ich muss da noch mal kurz drüber nachdenken.
Ja, klar. Also ich habe das Gefühl, dass SchauspielerInnen ja ihre Gefühle noch dramatischer darstellen, als es unbedingt im Real Life und wie es dann eben jene überhaupt hinkriegen können, dass man halt authentisch rüberkommt. Also wie kriegt man es hin, dass man Gefühle glaubwürdig und authentisch schauspielert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
Dankeschön.
ich glaube, es ist zum einen irgendwie viel Training. Also, es kommt auch viel, also Training jetzt mal wirklich als konkretes Training. Es gibt, glaube ich, so klassische Spielweisen, dass man auch erstmal anfängt, vorm eigenen Spiegel zu spielen. Ja, also ich lese einen Text vor und ich will dazu ein Gefühl haben oder ich will einfach nur gefühlsmäßig irgendwie aussehen. Das kann ich erstmal selber mir antrainieren, ne? Also auch wirklich als Teil von so einer, jetzt ein bisschen brachial runtergebrochen, aber so einer, wie so ein Sportmoment. Ja? Also ich muss das immer wiederholen, bis ich das halt besser drauf habe. Das kann schnell ins Gegenteil kippen. Ich glaube, das kann ganz schnell in genau das kippen, was du gerade beschrieben hast, dass es dann nämlich dann sehr unauthentisch wirkt. Was man sowohl im Film wie auch im Theater eigentlich immer hat, ist halt ein Regisseur, eine Regisseurin oder es gibt so Outside Eyes, nennt man das auch. Wir machen das häufig, wenn wir Stücke entwickeln, dass wir, wenn wir zu dritt, zu vierten Stück entwickeln, dass wir dann zum Beispiel rotieren. Wir haben zwei Schauspielende auf der Bühne und zwei Outside Eyes und die geben halt Feedback und sagen, nee, das war gerade halt komplett Mist, so, was auch immer das war falsch. Das war, oder falsch ist das falsche Wort. Das war auf jeden Fall nicht gut. Mach das mal vielleicht so. Oder man hat dann so einen Referenzrahmen. Man kann dann so sagen, ey, ich finde, die Rolle fühlt sich in dieser Position halt so. Und du spielst das halt so. Also da, wo du dann vielleicht irgendwas Trauriges siehst, sehe ich dann vielleicht was so leicht Amüsiertes. Geh doch mal in die Richtung, guck das doch mal, guck doch mal, ob das sich ja besser anfühlt. Ein sehr guter Theaterpädagoge, mit dem ich auch befreundet bin, der sagt immer, du musst dahin spüren. Und klingt so slightly esoterisch, aber er hat schon recht mit dem, was er sagt, weil man muss so gucken, so, wie fühlt sich's halt wahrhaftig an. Es ist so ein weirdes Arbeitsfeld, auch gerade Emotionen, weil es so greifbar ist, aber auch so nicht greifbar. Weil wir haben sie alle, und die sind halt ständig da. Aber die zu reproduzieren, ist halt echt schon, ja, ich wollte gerade sagen, eine fucking Aufgabe. Es ist auf jeden Fall eine miese Aufgabe. Es ist schon, ja.
Hey, du meintest ja auch schon gerade, ne, das auch noch, also nicht nur darstellen, sondern auch noch am besten universell darstellen, dass es halt auch wirklich ankommt, weil jeder sieht ja Gefühle, spürt Gefühle und zeigt Gefühle auch irgendwie unterschiedlich. Ich zeige bestimmt irgendwie Nervosität anders als jemand anderes. Es gibt vielleicht Menschen, die sind nervös und sind dann ganz still und bewegen sich gar nicht. Und es gibt Menschen, die sind nervös und müssen ein bisschen rumlaufen irgendwie. Gibt es denn eine Art und Weise, wie das universell dargestellt werden kann? Also von dem, was du gerade meintest, würde ich mir dann vorstellen, dass halt möglichst viele Menschen drauf gucken und ihre Meinung dazu abgeben und dann dazu so ein Konsens kommt.
Ja, also ich glaube, auch da gilt es wie fast überall so, zu viele KöchInnen verderben, glaube ich, auch da den Brei. Ich weiß, dass es natürlich auch so kulturelle Dinge gibt, die anders sind. Also das Nicken nicht in jeder Kultur vielleicht, ne, eine Bejahung ist oder ein Kopfschütteln ist dann halt eben doch dann das Ja. Das sind natürlich Sachen, die man irgendwie mitdenken muss. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir spielen irgendwie in so einem europaesken Raum, dann ist das, glaube ich, schon alles sehr, 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 sehr nah beieinander. Also diese Idee, dass wir ja eigentlich alle mit so sehr amerikanischen, Hollywood-esken Situationen sozialisiert werden, also Serienfilm. Ich glaube, das zeigt schon, dass es da schon so eine sehr große Menge an Überschneidung gibt. Dennoch ist es, glaube ich, immer unterschiedlich, wie ich darauf reagieren kann. Also nehmen wir mal das klassische Beispiel von dem Impro-Theater. Also zwei Personen, drei Personen sind auf einer Bühne und es gibt ein grobes Setting. Also was weiß ich, die sind in der Wohngemeinschaft. Es gibt ein Problem. Der Hamster ist in der Spülmaschine. Und da muss halt darüber debattiert werden, wie kriegt man jetzt diesen Hamster aus der Spülmaschine raus? Und dann kommen immer neue Probleme dazu, neue Probleme dazu, neue Probleme dazu. Und auch da ist es dann so ein Trick, erstmal jedes Gefühl anzunehmen. Also sowohl als Aktion wie als auch Reaktion. Und dann zu gucken, wo es halt hingeht. Da gibt es ganz schnell im Impro-Theater so eine Natürlichkeit drin. Es ist häufig witzig und es ist häufig absurd und bescheuert. Aber es gibt so eine Natürlichkeit drin, weil ich halt in der Situation mich hineinversetze, die halt ich nachvollziehen kann. Auch wenn mir das noch nie passiert ist, auch wenn mir noch nie irgendwie ein Hamster in eine Spülmaschine gekrabbelt ist, zum Glück, kann ich nachvollziehen, wie ich mich dabei fühlen würde. Und das kann ich dann aber halt natürlich auch so ein bisschen übertreiben. Also ich kann es dann so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Was vielen Leuten auch hilft, sind noch zwei weitere Sachen, glaube ich. Zum einen gibt es beim klassischen Schauspiel diese W-Fragen immer, also wer, was, wie, wieso, warum, weshalb, wer bin ich, wieso bin ich da, was mache ich da eigentlich, was sind meine Absichten, meine Gründe. Das heißt, man nennt es auch manchmal so Rollenstudium. Wie verstehe ich eigentlich meine Rolle? Weil gute SchauspielerInnen, nicht alle, manche können das auch einfach so raushauen, aber die meisten legen sich im Kopf so eine gewisse Struktur zurecht. Also die schreiben sowas wie einen Steckbrief beispielsweise. Was ist das eigentlich gerade für ein Mensch? Warum führt der die sich so? Was ist seine Absicht? Was sind seine Ziele? Was sind vielleicht auch seine Träume? Das kann auch total absurd sein. Also ich mach manchmal auch so Rollenstudium mit jungen Erwachsenen beispielsweise und da frage ich die dann auch manchmal sowas, was ist denn deine Lieblingsfarbe? Und das ist auch da, ne? Also klar, das ist dann in der Rolle mit Sicherheit eine andere Farbe als in echt. Weil man hat eine Idee zu dieser Person, ne? Also man muss so ein bisschen, glaube ich, die eigene Vorstellung da so anregen. Und was einem da hilft, auch wenn uns das immer ein bisschen schwerfällt, uns allen, glaube ich, ist so ein bisschen dieses Loslassen, sich darauf einlassen können, ausprobieren. Ja? Theater und Probenräume, finde ich immer ganz wichtig, sollten irgendwie immer ein Safe Space sein. Sollten immer irgendwie die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren dürfen, auch mal halt Scheiße bauen. Also auch mal komplett in die falsche Richtung gehen zu können. Von daher, ich weiß, ich kann diese Fragen immer nicht so richtig beantworten. Es ist immer so eine schwammige Antwort, aber es ist, glaube ich, viel immer so ein Ausprobieren,
Ja.
antesten und einfach mal gucken, was so passiert. Weil im Prinzip, das ist meine Grundregel, das muss ich hier nochmal ganz groß aufhängen, Theater spielen. Im Vergleich zu Musik beispielsweise, also klar, Musik kann auch jeder machen, aber Theaterspielen ist einfach, das ist so niedrigschwellig, es ist, oder Schauspielern ist so niedrigschwellig, das kann jede x-beliebige Person. Es ist ein bisschen, okay, ich mach das jetzt, aber es ist, das finde ich sehr, sehr toll an dieser Art der Kunstform. Wenn es auch nicht unbedingt immer Kunst sein muss, aber an dieser Form von, ja, doch künstlerischen Auslebung, sage ich jetzt mal. Es kann wirklich jeder und jede machen. Und das finde ich sehr, 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 sehr cool und sehr, sehr angenehm.
Was ich auch interessant finde, ist, dass du ja auch meintest, ob es das eine Ding ist, dass man die Emotionen schauspielert und das andere, ob man die auch gerade spürt. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich schauspielere, dass ich so einen Stuhl nehme und voller Wut irgendwie gegen eine Wand krache, weiß ich nicht, ob ich dann in dem Moment nicht auch wirklich wütend wäre. Glaubst du, es ist möglich, das zu trennen?
Grundsätzlich ja. Also, das mag vielleicht auch so ein bisschen was mit Training zu tun haben, aber es gibt natürlich auch in solchen Situationen, ich sag mal so Reassurance-Momente oder so, die, glaube ich, wichtig sind, die man dann als außenstehende Person, also als Outside-Eye oder als Regisseurin, aber auch als Schauspielerin irgendwie wahrnehmen muss. Das heißt, wenn man sich in der Szene beispielsweise streitet, Und sich dann richtig schlimme Sachen an den Kopf wirft. Das kann ja durchaus mal passieren. Oder halt dieser Stuhl da durch die Gegend fliegt. Dann finde ich es angenehm, danach kurz zu fragen, ey, alles cool, wie geht's dir? Wie hast du dich dabei gefühlt? Bist du jetzt wieder du? Kann ich wieder mit dir reden? Oder wie sieht's aus? Das kann ein bisschen länger dauern. Also es gibt auch ganz viele Übungen, wo es dann darum geht, dass man aus seiner Rolle wieder heraustritt. Das finde ich auch immer recht wichtig. Ich mache das auch immer durch eine sehr persönliche Note, dass ich dann die Person halt anspreche und nicht die Rolle beispielsweise. Es gibt so klassische theaterpädagogische Übungen, wie man dann quasi, also man legt die Rolle ab wie so ein Mantel beispielsweise oder man schreitet über eine Schwelle und dann ist man wieder man selbst. Das darf man auch das darf man, glaube ich, je nach Arbeit nicht zu hoch hängen. Weil im besten Fall weiß ich ja immer noch irgendwo im Hinterstübchen, ja, ich bin halt noch ich. So, ich spiele das jetzt gerade. Ich darf mir das nicht anmerken lassen, aber ich sollte im besten Fall immer noch ich irgendwie sein. Es gibt natürlich immer diese krassen Beispiele, so Heath Ledger oder so beim Batman-Film, der dann halt angeblich da komplett in dieser Rolle war, über mehrere Monate lang. Das wird man dann so Method Acting, glaube ich, nennen. Jim Carrey ist da auch ziemlich krass gewesen. Also es gibt so eine heftige Kaufman-Doku auf Netflix, wer irgendwie gerade eine halbe Stunde Zeit hat, ist auf jeden Fall super schräg. Das ist nicht meine Lebenswirklichkeit. Das ist auch nicht meine Vorstellung von Schauspiel und Theater. Das sind, glaube ich, andere Hausnummern. Und die können sich das auch, glaube ich, leisten, weil die halt so 0,0,1% von den Personen sind, die halt irgendwie in einer Art und Weise schauspielerisch arbeiten. Ich glaube nicht, dass es das notwendig ist. Also ich glaube, wir können das alles schon so ganz gut hinkriegen, dass es authentisch wirkt. Und manchen fällt es halt leichter und manchen fällt es halt schwerer, aber auch das kann man natürlich üben.
Ich hatte auch an Heath Ledger gedacht. Es gibt ja so verschiedene Strategien beim Schauspielern. Method Acting hast du gerade genannt. Ich glaube, es gibt auch etwas, das heißt Character Acting. Weißt du, was es mit den beiden Begriffen auf sich hat?
Ja, Method Acting ist, das hat, was wir vorhin schon so ein bisschen angeschnitten haben, das geht so ein bisschen auf Stanislavski zurück, ist, glaube ich, ein russischer, vor allen Dingen Regisseur gewesen, der, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, ein Gastspiel in New York hatte und dadurch ist dann so ein bisschen das Method Acting erfunden worden. Es geht so um, ich glaube, Lee Strasberg. Ich glaube, der hat auch immer noch mit einer der größten und krassesten Schauspielschulen in New York. Also ist schon verstorben, aber Heath Ledger war da, glaube ich, auch drauf, aber da musste man jetzt so mal einen Faktenchecker drüber laufen lassen. Und da geht es im Prinzip wirklich darum, auch durch diese W-Fragen zu arbeiten, grundsätzlich erstmal, aber sich halt ganz aktiv in diese Rolle hineinzuversetzen. Das heißt, in der, ich sage jetzt mal, perversesten Form des Method Actings, man spielt einen Wohnungslosen, dann ist man halt mal kurz 3 Monate wohnungslos, um das halt wirklich fühlen zu können. Das wäre quasi so Method Acting. Das heißt, auch da wäre es dann so ganz klar, ich bin einfach diese Rolle. Das ist genau das, was wir vorhin mit Stanislavski hatten, mit dieser Nadel, die im Vorhang gefunden werden muss. Die Schauspielerin muss halt, die fühlt halt, wenn ich das jetzt nicht finde, diese Nadel, dann bin ich gekündigt, dann bin ich raus. Und das will er halt auf der Bühne haben. Ich finde, das ist keine nette Art zu schauspielern. Ich finde, das ist auch keine sehr coole Art zu schauspielen. Wer das machen möchte, soll es natürlich machen, aber ich finde das ein bisschen zu krass. Charakter wäre so ein bisschen das, was wir vorhin mit dem Rollenstudium so angerissen haben. Das heißt, ich überlege mir ganz klar eine Rolle. Ich überlege mir auch ganz klar, wo kommt her, wo geht ihr hin, was ist deren Aufgabe. Und dann rutscht man so immer weiter da rein. Auch da geht es dann darum, ein bisschen diese Rolle sich anzunehmen. Aber ich muss es nicht erlebt haben, sondern ich schreibe so vielleicht eine kleine Biografie. Ich schreibe vielleicht auch mal aus der Person heraus einen Text oder so. Viel über Steckbrief und so. Das wären, glaube ich, so die gröbsten Unterschiede. Aber grundsätzlich fußt es alles auf einer ähnlichen Idee. Ich muss halt irgendwie Gefühle, die ich eigentlich nicht selber in mir trage, reproduzieren.
Würdest du sagen, dass es auch so gewisse Strategien gibt von TheaterpädagogInnen oder von SchauspielerInnen, Menschen, die in dieser Bubble unterwegs sind, die man auch im Real Life anwenden kann? Also etwas, was irgendwie für euren Beruf irgendwie sehr specific ist, aber wo du dir sagst, hey, das begleitet mich auch im Privaten, diese Art zu denken, in diese Strategie, ist eigentlich auch ganz gut so darüber hinaus.
Ja, Also es gibt, glaube ich, so Grundsätzlichkeiten, die wir vorhin auch schon so ein bisschen angerissen haben. Also ich hatte das mit diesem Vergleich zwischen, ich hänge halt mit meinen Eltern rum und ich hänge mit meinen Peers rum. Ich glaube, das ist so eine Idee, die man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss, wenn man mit Leuten halt rumhängt. Die sind halt nicht unbedingt so, wie die gerade zu mir sind, immer und überall so. Ich glaube, das ist eine interessante Denke, die man manchmal so mitnehmen kann. Das vielleicht als ein Punkt. Ich finde, ich sag mal, meine Arbeit besteht auch häufig darin, das hatte ich vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, theaterpädagogisch, klar, ich will irgendwo hin, also ich will vielleicht ein Schauspiel entwickeln, ich will ein Stück entwickeln, ich will irgendwas auf der Bühne präsentieren können, eine Performance, aber ich finde es schon schön, wenn man dabei ein gutes Gefühl hat. Das ist, glaube ich, was ich so ein bisschen mitgenommen habe. Der Theaterpädagoge, bei dem ich die Ausbildung gemacht habe, zum Beispiel. Sehr faszinierender Mensch, der hat was gemacht, was für mich sehr untypisch ist, nämlich der hat nie kritisiert. Der hat, also egal was auf der Bühne war, der hat immer irgendwo einen Funken gefunden, den der gut fand. Und mich hat das wahnsinnig gemacht am Anfang, weil aus meiner Arbeit, wenn ich schauspielerisch oder darstellerisch arbeite und ich weiß, ich bin okay da drin, aber ich bin halt nicht genial. So, es gibt 1 Million Menschen, die da 100-mal krasser sind und das ist auch sehr, sehr gut so. Aber ich wollte immer, okay, was kann ich besser machen? Das hat er aber nie gegeben. Der hat immer nur die Funken genommen, die halt gut waren. Ja, das kann natürlich mal mehr, mal weniger gewesen sein. Und ich habe ihn irgendwann gefragt. Ich meinte so, Volker, was zur Hölle ist da los? Warum lobst du uns nur? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe das irgendwann mal erlebt, dass ich Leute kritisiert habe und habe dann gemerkt, eigentlich bringt das nichts. Ich verstärke einfach nur das Gute. Und das ist sehr pädagogisch, wenn man das so will. Aber bei ihm, und weil er das authentisch machen kann, und er spielt es nicht, sondern weil er das, obwohl er Theaterpädagoge ist, authentisch machen kann, wirkt es so genial und gut. Also das ist nach wie vor, hat mir sehr imponiert. Ich mache das, ich kann das nicht, ich habe das probiert, weil ich muss auch mal sagen, ey, ganz ehrlich, nicht bös gemeint, ich finde dich toll, aber das war gerade echt mittelmäßig. So, das muss ich auch irgendwie mal loswerden dürfen. Deswegen glaube ich, das sind so ein paar Sachen, die man mitnehmen kann. Aber auch dieses Möglichkeiten, halt mal ein bisschen zu spielen. Also, und das meine ich jetzt sowohl in einem theatralen Sinne, wie auch in so einem, ich probiere Dinge aus. Also, einfach mal auch draußen in der Wirklichkeit so ein bisschen theatraler sein zu dürfen. Also ein bisschen, das kann was Lustiges sein, das kann auch was Albernes sein. Ich weiß nicht. Also ein bisschen die Ernsthaftigkeit aus dem Leben nehmen und das finde ich irgendwie eine coole Sache. Die gehört zu meinem Beruf irgendwie dazu und manchmal wische ich mich dabei, wie ich das in der Realität auch mache.
Sehr cool. Als abschließende Frage, hast du einen Tipp für angehende SchauspielerInnen, für junge Menschen, irgendwas, was du loswerden willst, in Bezug vielleicht auch auf Emotionen zeigen?
Ja, also ich glaube, also wie gesagt, ich bin ja so ein Millennial quasi, könnte man sagen, und alles, was so an Gen Z geht, ich bin ein bisschen neidisch manchmal auf euch. Im positiven Sinne, weil ich glaube, ihr habt euch viel erkämpft, solche Dinge zeigen zu dürfen. Lasst euch das nicht wieder nehmen, so. Also, das finde ich irgendwie mega cool, bemerkenswert. Ich arbeite viel mit jungen Leuten, also ich fange bei 8 an und höre bei, ja, im Prinzip 80 auf, aber mein Hauptklientel ist halt schon so zwischen 10 und 14, würde ich jetzt mal so sagen. Mittlerweile auch 16, 18, 19 und so weiter. Und das ist ja das bleibt ja für mich gleich. Also seitdem ich arbeite, seit 10 Jahren in dem Bereich oder acht, ja, doch ungefähr 10 Jahre, ist das so die normale Altersspanne für mich. Und ich finde es cool, was ihr als Gen Z, sage ich jetzt mal, euch herausgenommen habt, einfach so ein bisschen mehr die Dinge zeigen zu dürfen und halt sich nicht irgendwie einzukriechen und zu sagen, ach nee, ich muss jetzt irgendwie gerade mal strong sein oder, ne, sondern halt einfach das zu zeigen, wie es ist. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Sache. Das merkt man auch qualitativ in der Arbeit, ist mir aufgefallen. Also, ich glaube, dass so die aktuellen, ich sag mal so zwischen 20- und 25-Jährigen häufig leichter ins Theaterspielen reinkommen, als das vorher der Fall war. Aber vielleicht nochmal als Tipp und als Hinweis, wenn ihr Bock habt, euch irgendwie in irgendeiner Art und Weise theatral zu beschäftigen, schauspielerisch zu beschäftigen, ey, geht in eure lokalen Clubs. Guckt eure lokalen Theater, ob die nicht Jugendclubs haben. Ich komme ganz klassisch aus so einer Schul-AG, die mega cool war. Also ich glaube, und es ist halt echt, es ist sehr niedrigschwellig und es ist eine coole Art und Weise, loslassen zu können. Also so ein bisschen Dinge abzuschütteln, die ja manchmal so ein bisschen nerven, in eine Ro andere Rolle schlüpfen und dann wieder zum Glück in die eigene schlüpfen zu dürfen.
Vielen Dank für deine Einordnung, Kevin Wahlbrink. Ich freue mich sehr, dass wir darüber reden konnten. Ich finde Emotionen super interessant und natürlich auch Theater. Also thanks, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und falls ihr mehr zu Salon 5 hören wollt, dann folgt uns doch gerne auf Instagram oder TikTok unter Salon 5 unterstrich. Wir freuen uns sehr darüber. Und ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine ganz tolle Woche, liebe Salon 5 ZuhörerInnen und dir natürlich auch, Kevin. Tschüss!
Tschüss.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.